Heute ist der 5. November und es geht wieder los. Yes! So lange hat Eishockey Deutschland warten müssen. Ich begrüße euch zur aktuellen Folge von Eiskalt auf den Punkt. Mein Name ist Konstantin Krüger. Heute Abend fliegt der Puck also wieder über das Eis. Herrlich! Beim Deutschlandcup in Krefeld stehen sich am Abend die deutsche Nationalmannschaft und das Top-Team Peking gegenüber. Mein Gesprächspartner ist mittendrin in der sogenannten Bubble in Krefeld. Tobias Abstreiter ist in den kommenden Tagen für das Top-Team Peking verantwortlich und wir sprechen am Abend vor dem ersten Spiel über die Besonderheiten beim diesjährigen Deutschlandcup. Der U20-Bundestrainer erklärt, warum er und alle anderen Trainerteams im Moment mit sehr viel Verständnis für die Spieler unterwegs sind und dass er dennoch ein gutes Spiel von seiner Mannschaft sehen möchte. Zudem gibt er einen Ausblick auf die kommende U20-WM in Kanada, die über die Weihnachtstage beginnen wird. Auch dort werden seine Jungs in einer Bubble unterwegs sein, bereits vorher ständig getestet. Sicherlich keine leichte Situation, weshalb gerade auch mental sehr viel auf die jungen Spieler zukommen wird. Aber ihr werdet hören, dass Tobias Abstreiter darauf vorbereitet ist. Dass wir in der knackigen halben Stunde natürlich auch grundsätzlich über den deutschen Nachwuchs sprechen, versteht sich von selbst. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Tobias Abstreiter. So, die rote Lampe leuchtet. Das ist immer das Zeichen, dass es losgeht. Ich freue mich auf den heutigen Podcast und auf meinen Gesprächspartner Tobias Abstreiter. Grüß dich.
Hallo, grüß dich, Konstantin. Freut mich auch, ja, dass ich da sein darf.
Ja. Hallo. Ja, das ist super, dass das geklappt hat. Ich frage auch immer meine Gesprächspartner am Anfang, wo ich sie gerade erwische. Bei dir ist es ja eigentlich selbsterklärend in dieser Woche, ne? Du bist in Krefeld gerade, oder?
Ja, richtig. Ja. Wir sind seit gestern hier in Krefeld mit dem Top-Team Peking, haben jetzt 3 Trainingseinheiten absolviert und ja, bereiten uns vor auf das morgige Spiel gegen die A-Nationalmannschaft.
Ja, genau. Das ist auch gut, dass du es sagst. Wir nehmen jetzt, also wir sind Mittwochabend, kurz nach 6:30. Du hast mir eben schon gesagt, du lässt das Abendessen nicht sausen, aber verschiebst es ein bisschen für unser Gespräch. Da freue ich mich zusätzlich drüber. Wir werden den Podcast am Donnerstag einstellen. Das ist dann der erste Spieltag. Nimm uns doch mal kurz so ein bisschen mit, was die Gegebenheiten vor Ort angeht. Vielleicht können wir damit einsteigen. Wie ist es gerade bei euch da in Krefeld? Man hat ja schon ein bisschen was gehört und gelesen. Seid ihr eigentlich in so einer Art Bubble oder wie muss man sich's vorstellen?
Ja, die Hygienevorschriften sind sehr streng und wir sind in so einer Bubble drin. Wir haben mehrere Blasen hier vor Ort. Das heißt, die A-Nationalmannschaft ist im Endeffekt in der Bubble. Wir sind getrennt voneinander, genauso wie der restliche Organisationsstaff vom Deutschen Eishockeybund. Ja, wir dürfen keinen Kontakt haben. Wir sehen uns bloß, sage ich mal, aus einer guten Entfernung. Und wenn es irgendwas zu besprechen gibt, dann telefonieren wir miteinander. Aber ja, die Hygienevorschriften sind sehr, sehr streng und wir müssen, und das ist auch unser Ziel hier, für alle ein gutes Vorbild sein und mit der Situation verantwortungsbewusst umgehen.
Mhm. Wie ist so ansonsten sportlich dein erstes Gefühl? Du hast gesagt, ihr habt jetzt 3 Trainingseinheiten absolviert. Kannst du einen kurzen Überblick geben, wie ist so dein Gefühl? Es sind ja völlig unterschiedliche Voraussetzungen bei den Jungs, oder? Also einige sind schon ein bisschen länger im Training, einige vielleicht noch gar nicht so richtig. Das ist ja dann für dich als Coach auch nicht alltäglich und eine Herausforderung, denke ich.
Ja, das ist richtig. Also es ist schon eine große Herausforderung, aber ich glaube, da braucht man auch Geduld und Einsicht mit den Jungs. Ich glaube, knapp die Hälfte ist noch mehr oder weniger so im Sommerhockey-Modus, also sprich, organisiertes Training ist noch weit von den Jungs entfernt und von daher muss man wirklich, wie gesagt, Geduld haben und Einsicht und muss sich auch selber in die Situation versetzen. Im Endeffekt sind die Jungs, sind knapp die Hälfte in der ersten Trainingswoche. Ja. Normalerweise hast du das Ende Juli, Anfang August und in dieser Zeit sind doch knapp die Hälfte, wie gesagt, im Moment zu finden.
Und dann lass uns noch einmal für die Hörerinnen und Hörer sagen, du bist ja jetzt, du betreust jetzt dieses von dir angesprochene Top-Team Peking, bist ja aber ansonsten verantwortlich für die U20-Nationalmannschaft. Vielleicht kannst du noch einmal kurz sagen, wie es jetzt dazu kam, dass du in den Tagen von Krefeld beim Deutschlandcup da die Mannschaft des Top-Team Peking übernimmst.
Ja, es war eigentlich eine tagtägliche Änderung der Situation hier im Deutschlandcup. Also ja, wenn man natürlich davon ausgeht, dass zuerst die Zusagen waren von der Schweiz, von Russland und von Slowakei, dann kamen die Absagen nacheinander. Am Schluss ist die Schweiz auch noch abgesprungen und da haben wir natürlich nach Auswegen gesucht, eben andere Nationen nach Krefeld hierher zu bestellen und hierher zu bekommen. Und ja, wir haben dann eben, wie gesagt, tagtäglich mussten wir andere Situationen lösen und besprechen. Und irgendwann kamen wir dann auf die Idee, dass wir vorhaben oder dass es gut wäre, zwei deutsche Mannschaften für den Deutschlandcup zu stellen und zu nominieren. Und ja, und diese Idee wurde dann immer konkreter und am Schluss dann auch finalisiert. Und da sind wir alle sehr froh drüber, weil es, so hoffe ich, doch eine einmalige Situation sein wird, dass wir zwei Mannschaften haben. Es ist eine riesen Sache, aber ich hoffe schon, dass nächstes Jahr der Deutschlandcup wieder einigermaßen zur Normalität zurückkehrt.
Absolut, das können wir alle nur hoffen. Das heißt denn, die Kaderzusammenstellung für dieses Top-Team Peking habt ihr dann auch schon gemeinsam mit den anderen Bundestrainern gemacht in dem Prozess oder wie war das?
Ja, genau, so war das. Also Toni Söderholm, Steffen Tische, Tom Schädler und ich, wir haben uns da besprochen, zusammen auch mit dem Christian Künast und haben dann eben entschieden, dass wir Hälfte-Hälfte machen. Das heißt Hälfte Ü20, Hälfte U20. Ja, also von daher sind knapp, also es sind die Hälfte der Mannschaft. Wir haben gute Chancen, bei der kommenden WM der U20 Junioren in Edmonton dabei zu sein.
Du sprichst es an, darüber wollen wir gleich auch noch kurz sprechen. Nun hat Toni Söderholm ja leider ist nicht vor Ort, er kann nicht da sein, hat sich mit Corona infiziert, hat selber ja auch sein Bedauern ausgedrückt, dass er, glaube ich, wortwörtlich gesagt hat, ist für ihn eine der größten persönlichen Enttäuschungen, dass er das jetzt nicht mitnehmen kann. Seid ihr jetzt dennoch in den Tagen regelmäßig im Austausch?
Ja, ich habe mit dem Toni gestern telefoniert und die A-Mannschaft ist, glaube ich, mehrmals täglich mit ihm in Austausch. Also ist ganz klar, er sitzt da draußen oder zu Hause auf Kohlen und würde liebend gerne dabei sein. Und ist ganz klar, dass es eine schwierige Situation ist für ihn. Aber ja, wir hoffen da nur das Beste und wünschen ihm da alles Gute, baldige Genesung, dass er bald auch wieder dabei sein kann.
Und wenn wir jetzt auf dieses Spiel am Donnerstag, also wenn wir jetzt sprechen, wie gesagt, Mittwochabend, morgen gucken, nun spielen die beiden Teams gegeneinander, also die A-Nationalmannschaft gegen das von dir betreute Top-Team Peking. Frotzelt man da vorher so ein bisschen sich gegenseitig oder wie, nimm uns mal mit, wie ist so, spricht man vorher nochmal untereinander jetzt über das Spiel oder ist das wirklich nur, dass es jeder für sich dann vorbereitet?
Nee, also wir bereiten das getrennt voneinander vor das Spiel und wir wollen als junge Mannschaft die A-Mannschaft ja nicht in dem Sinn heraus, sondern wir wollen einfach ein gutes Spiel machen. Wir wollen einfach der A-Mannschaft das Leben so schwer wie möglich machen. Da muss man auch realistisch bleiben. Ja, aber wir wollen ein gutes Spiel sehen über 60 Minuten. Da ist das Ergebnis eher zweitrangig, sage ich mal. Aber wir wollen einfach sehen, dass die Jungs im Nebenwechsel alles aus sich rausholen.
Gibt es denn darüber hinaus, wenn wir so ein bisschen, ich weiß, es ist zum jetzigen Zeitpunkt höchstwahrscheinlich schwierig, wo du selber sagst, ihr habt da irgendwie drei Trainingseinheiten, aber trotzdem die Frage, gibt es denn trotzdem irgendwie gewisse Themen, wo du jetzt auch besonders drauf guckst oder die du mit deinen Jungs da im Vorwege des morgigen Spiels nochmal besonders thematisierst und ansprichst? Gibt es da irgendwie was?
Ja, klar sprechen wir morgen nochmal die Dinge an, die wir jetzt in den letzten 3 Trainingseinheiten durchgegangen sind. Da gibt es nochmal kurze Wiederholungen und da ist einfach dann das Ziel auch da, die Dinge, die wir jetzt trainiert haben in den letzten Trainingseinheiten, die aufs Eis zu bringen. Klar wird das alles noch nicht so funktionieren, wie wir uns das gerne vorstellen. Aber ja, wenn wir sehen, dass eben die Jungs gewisse Dinge nach bestem Wissen und Gewissen umsetzen, dann ja, dann ist das eigentlich schon ein guter Effekt für uns, den wir dann sehen wollen. Und ja, wie gesagt, morgen stehen da, glaube ich, auch noch ein paar andere Dinge im Raum. Also wir oder ich weiß oder wir Trainer wissen alle, dass das erste Spiel nach 3 oder fast 3,5 Trainingseinheiten, dass es sehr, sehr schwer wird. Und von daher müssen wir da wirklich, ja, wie ich schon vorher gesagt habe, mit den Jungs einfach geduldig sein und ihnen dann auch gut zusprechen. Ja, die wollen bestimmt das Beste rausholen morgen und ja, das wollen wir ganz einfach sehen. Nichts Spektakuläres, sondern ganz Ehrliches und geradliniges, Schnelles. Also okay, wollen wir das sehen.
Aber eben auch nicht nur eine Ansprache so in die Richtung, ja, wir wissen alle, dass es jetzt erst 3 Trainingseinheiten gab und geht einfach raus und seht irgendwie zu, dass es ein vernünftiges Spiel wird. So wird es ja dann sicherlich nicht sein. Also es sind ja schon ein paar Sachen, die ihr trotz der wenigen Trainingseinheiten eingeübt habt und dann geht es höchstwahrscheinlich darum, dass ihr das sehen wollt, oder?
Ja, also, ja, klar. Also ja. Deswegen, ja, also da wird Hauptaugenmerk drauf sein, dass wir die, wie gesagt, die Sachen auch sehen, damit wir alle irgendwo uns an das System halten, das wir vorgegeben haben und dass wir eine gute Struktur erkennen im Spiel.
Hast du denn eigentlich, was dein Kader jetzt angeht, in diesen Tagen von Krefeld, hast du alle so beisammen, die du gerne auch beisammen hättest oder wer fehlt dir?
Jetzt von, sagen wir mal, von der U20-Mannschaft wäre natürlich so ein Spieler wie der Tim Stützle. Schön, wenn er dabei wäre, aber er ist ja leider an der Hand verletzt. Dann auch so ein Spieler wie der JJ Peterka. Das wär noch super Sache, wenn sie diese Maßnahme, dieses Turnier hier in Deutschland Cup mitnehmen könnten. Aber ja, die Jungs sind leider, oder wie gesagt, beim Timmy war es so, dass er verletzt ist. Beim JJ, der wurde leider nicht freigestellt von der österreichischen Liga. Von daher ja, wären das eigentlich nochmal gute U20-Spiele gewesen. Die würde ich, die Leistung oder die Qualität der Mannschaft schon nochmal gehoben hätten.
Ist denn das, wo du Tim Stützle gerade ansprichst und auch mit Blick dann auf die kommende U20-WM, gibt es da irgendwie was Absehbares zum jetzigen Zeitpunkt, wo man sagen kann, das sieht eher gut aus oder eher nicht so gut, was das Turnier angeht, was seine Teilnahme dann angeht?
Oh, da kann man jetzt noch gar keine Wasserstandsmeldungen abgeben, weil da ist die Operation noch zu frisch und ich denke mal, dass es ja, er hat eine Chance, dass er da dabei ist, aber ja, das sind noch jetzt 4 Wochen bis zur WM-Vorbereitung und ja, wie gesagt, nach einer Hand-OP muss jetzt wirklich alles super verlaufen, dass ihm dann sein Heilungsprozess das zulässt, dass er da dann auch dabei sein kann.
Du sprichst diese 4 Wochen an, die jetzt nach dem Deutschlandcup dann für dich und deine Jungs dann noch da anstehen, bevor es dann so richtig losgeht. Wie werden die ablaufen? Kannst du uns da einmal kannst du es einmal skizzieren, wann ihr euch dann am Ende auch wirklich treffen werdet, wann du mit deinen Trainerkollegen den finalen Kader bekannt gibst für diese U20-WM?
Ja, so Mitte November werden wir unseren Kader nominieren. Der wird aus 27 Spielern bestehen. Da werden wir uns dann auch am 6. Dezember treffen in Füssen. Zum Treffpunkt in Füssen müssen alle mit einem negativen Test anreisen, weil wir dann auch in Füssen schon abgeschottet sind. Von 6. bis 13. sind wir dann in Füssen vor Ort, bereiten uns auf dem Eis vor und auch neben dem Eis und sämtlichen taktischen Sachen noch, die wir da durchgehen werden. Am 13. ist dann der Flug nach Edmonton. da fliegen dann auch noch alle mit, ja, weil wir dann drüben in der Bubble in Edmonton erst in die Quarantäne rein müssen, da 5 Tage drin sind, ja, da dürfen wir überhaupt nichts machen, nicht trainieren, dürfen wir uns nur im Hotel aufhalten, beziehungsweise im Zimmer aufhalten. Und das wird eine schwierige Zeit, bevor wir dann hoffentlich am 18. rauskommen und dann mit dem Training und mit der Vorbereitung in Edmonton vor Ort beginnen können. Mhm.
Und dann ist wann genau der erste Spieltag?
Der erste Spiel ist am 25.12. gegen die Finnen.
Mhm. Okay. Das heißt, die Jungs sind dann wirklich über mehrere Wochen in dieser mehrfach ja heute schon und in den letzten Tagen auch angesprochenen Bubble drin. Was glaubst du eigentlich oder spricht man mit den jüngeren Spielern mal über so eine Thematik oder wirst du das nochmal im Vorwiege dieser Weltmeisterschaft ansprechen? Weil das ist ja, also ich bin jetzt nicht uralt, also ich bin jetzt irgendwie 40, aber die sind ja nochmal irgendwie, ja, gute 20 Jahre jünger. Die gehen ja sicherlich im Zweifel nochmal anders mit so einer Situation um, als wenn man schon irgendwie ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat, ne?
Ja, das denke ich auch. Also und vor allem, ja, wir sind uns, die Trainer sind uns da dessen bewusst, dass es drüben in Edmonton die ersten 5 Tage in Quarantäne eine sehr, sehr schwere Zeit werden wird. Also das haben wir auch noch nicht mitgemacht. Das ist was völlig Neues für uns. Und da werden wir auch drüber sprechen, über die Situation. Das ist ganz klar. Also da müssen wir auch im Endeffekt uns mental so gut wie möglich darauf vorbereiten und das Beste aus der Situation dann machen.
Aber es gibt nie solche Überlegungen, dass man dann selber sagt, so ja, das ist alles irgendwie so anders als sonst. Vielleicht ist es doch besser, es überhaupt gar nicht zu spielen. Ne? Sowas gibt es dann bei dir im Kopf als Trainer dann aber nicht.
Nee, also die Überlegung habe ich überhaupt, die hat gar keinen Platz in meinem Kopf, wir bereiten uns vor auf die Weltmeisterschaft und solange das Go uns erteilt wird vom Internationalen Eishockeyverband und von Hockey Kanada, wird sich da nichts ändern. Mhm.
Kannst du uns so ein bisschen, auch wenn jetzt erstmal Deutschland Cup vor der Tür steht, trotzdem schon so ein bisschen Einblicke geben in deine Gedankengänge, was diese Weltmeisterschaft angeht? Was spielt sich da schon so jetzt 4 Wochen vorher bei dir ab? Dann hat man da schon irgendwie gewisse Zielsetzungen für sich selber, für die Jungs, die du die jetzt schon im Kopf rumschwirren oder ist das noch zu früh?
Nee, Zielsetzung haben wir auch schon rausgegeben bei der ersten Maßnahme Ende Juli, ja, wo wir hinwollen mit der Mannschaft und was unser Ziel ist. Das Ziel haben wir intern schon so kommuniziert, dass das bei den Köpfen in den Spielern schon einen festen Platz hat. Und mit dem Ziel werden wir uns am 6. Dezember treffen und das wollen wir mit aller Macht dann auch bei der Weltmeisterschaft erreichen.
Aber das Ziel ist nicht jetzt für diesen Podcast, entnehme ich dem, sondern du lässt es erstmal innerhalb des Teams und in den Köpfen bei den Jungs, weil sonst hättest du es jetzt höchstwahrscheinlich gesagt.
Ja, das brauchen wir jetzt noch nicht publizieren. Ja. Machen wir dann zu gegebener Zeit.
Ja, ist gut, ich hake nicht weiter nach. Dann lass uns nochmal zwei, drei Themen grundsätzlich so im deutschen Eishockey kurz besprechen, wenn ich dich hier schon im Podcast habe. Das Thema Nachwuchs an sich ist ja eins, was trotz der schwierigen Tage, Wochen und Monate, die wir im Moment ja haben, ein totales positives Thema war. Auch natürlich mit den 3 Jungs, die gedraftet wurden. Wie nimmst du denn dieses ganze Nachwuchsthema als verantwortlicher Coach so wahr? Wirst du da immer vermehrt jetzt auch irgendwie in der letzten Zeit darauf angesprochen? Wie hat sich das vielleicht auch im Vergleich zu deiner aktiven Zeit verändert, was so die jungen Spieler jetzt angeht?
Ja, also in der jetzigen Zeit, also wie ich es wahrnehme, ich bekomme viel mehr Kontakt auch mit NHL-Scouts. Die rufen an, erkundigen sich über Spieler und das ist natürlich schon eine schöne Sache, wenn man da von der NHL mehr im Fokus steht Und da weiß man schon, dass ja, speziell auch die Nachwuchstrainer in Deutschland gute Arbeit leisten. Und ja, dieser Weg, diesen eingeschlagenen Weg, den gilt es weiterzugehen, weiter zu verfeinern, ja, vielleicht auch Dinge nochmal optimieren in der Zukunft. Und ich denke, ja, dass das, ja, klar ist es irgendwo schwierig, dass du jedes Jahr zwei, drei Spieler in den ersten zwei Runden gedraftet bekommst. Aber ich denke schon, dass unser Ziel sein sollte, dass wir immer ein paar Spieler in den ersten Runden auch sehen wollen. Ja, wenn es so weitergeht und wir weiterhin so fleißig sind und auch, wie gesagt, uns in einigen Bereichen noch verbessern, dann sehe ich da ganz gute Zukunft für uns.
Was würdest du denn sagen mit Blick auf die drei Jungs, die jetzt so im Fokus waren? Hast du das Gefühl, dass die das eigentlich so, vielleicht nicht ohne Probleme, aber dass sie das alle drei irgendwie drüben dann wuppen können? Oder hast du als Trainer mit sehr, sehr viel eigener Erfahrung auch das hin und wieder mal so im Kopf, so ja, vielleicht kommt das für den einen oder anderen sogar noch ein bisschen zu früh?
Ah ja, also ich denke, dass alle drei das schaffen können, in der NHL zu spielen. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass wir früher oder später alle drei in der NHL sehen werden. Ja, da bin ich fest davon überzeugt. Klar kann es sein, dass der eine das schon sehr früh schaffen wird und dass vielleicht dann der nächste irgendwo den ein oder anderen Umweg gehen muss über die American Hockey League, das kann auch sein. Aber wie gesagt, unterm Strich bin ich fest davon überzeugt, dass alle drei Spieler, dass wir die bald in der NHL sehen werden.
Und verstehst du die Leute, die jetzt schon wieder so ein bisschen, da habe ich letztens nochmal drüber nachgedacht, ich habe auch mit Uli Liebsch hier vor ein paar Wochen irgendwie im Podcast zu dem ganzen Nachwuchsthema gesprochen, der auch gesagt hat, so ähnlich wie du es jetzt gesagt hast, der auch gesagt hat, und letztens auch auf einer Tagung der sportlichen Leiter innerhalb der DEL, dass er gesagt hat, klar, wir haben jetzt einen sensationellen Jahrgang und mit diesen drei Jungs, das ist natürlich außerordentlich, aber es kommen auch weitere nach, hat er gesagt. Also es ist nicht mehr so wie früher. Also man sieht jetzt schon, dass weitere nachkommen. Trotzdem hört man ja schon die ein oder andere Stimme, die dann zum jetzigen Zeitpunkt sagen, ja, also so gut wie dieses Jahr kann es ja eigentlich die nächsten Jahre gar nicht werden, wo ich immer denke, ja, okay, aber dann ist es vielleicht so, ist ja gar nicht so schlimm, oder? Also ich muss ja, vielleicht ist es doch eher so, wie du sagst, wenn man sich das Ziel nimmt, dass man möglichst immer jemanden dabei hat, ist das ja auch was. Man muss ja nicht das Ziel haben, jedes Jahr drei zu haben, oder?
Ja, genau, so sehe ich das auch. Also wir dürfen uns nicht das Ziel setzen, jedes Jahr, wie ich schon gesagt habe, drei Spieler als First Rounder oder in den ersten beiden Runden im Draft zu sehen. Ja, das Ziel dürfen wir uns nicht setzen. Es muss alles realistisch sein und wie ich schon gesagt habe, also wenn wir irgendwo jedes Jahr den einen oder anderen Spieler mal in den ersten Runden sehen, dann ist das, denke ich, schon mal ein sehr, sehr guter Weg und dann kann man schon sagen auch, dass gute Arbeit in Deutschland vorangeht.
Dann lass uns zum Abschluss noch, bevor ich dich dann noch zum Abendessen entlasse, auf das du ja eh schon oder was du eh schon geschoben hast, nochmal einmal auf die DEL blicken. Wie verfolgst du denn eigentlich so die deutsche Eishockey-Liga? Also, wie sieht so ein Wochenablauf bei dir aus? Guckst du die Spiele? Bist du eher dann in anderen Ligen unterwegs, wenn du irgendwie dir deine Jungs anguckst, wechselt das ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also, du meinst jetzt, wenn die DL nicht spielt?
Ja, doch, wenn die DEL also sowohl als auch, also ich hoffe ja, dass wir dann bald auch wieder in Spielbetrieb gehen. Aber wie verteilt sich das? Du guckst ja sicherlich nicht nur DEL-Spiele, aber sicherlich auch, oder?
Klar, auch. Also, letztes Jahr, sage ich mal, als wir alle noch normalen Alltag erleben durften, war es eigentlich bei mir so, dass ich am Wochenende, ja, ich vier oder fünf Ligen mir angeschaut habe. Ja. Also, das hat mit der DEL angefangen am Freitag, war dann U17, U20 am Samstag, dann am Sonntag entweder DEL 2 oder Oberliga. Und von daher war ich ja schon ziemlich gut unterwegs und aber das macht mir Spaß und das ist sehr interessant, wenn man verschiedene Ligen, über verschiedene Ligen einen guten Überblick bekommt und ja, das ist mein Job und das ist wirklich, ich glaube, wenn man das mal über die Jahre verfolgen kann, ist es, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Thema. Welche Entwicklung junge Spieler annehmen, von der U17 vielleicht weg bis in die DEL, ja, weil jeder wird es nicht von heute auf morgen schaffen, sondern es wird werden bestimmt auch mehrere junge Spieler über den steinigeren Weg gehen müssen, ja, Schritt für Schritt über Oberliga, DEL2 und dann vielleicht auch irgendwann mal in der DEL landen, wenn sie fleißig sind, gesund bleiben und auch irgendwo ein bisschen Glück haben, ja, dass sie eine gute Ausbildung bekommen. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr interessante Sache ist.
Ist das so ein Trend, den du so ein bisschen so wahrnimmst? Oder ist das so, hast du oft dieses Gefühl, dass du dann vielleicht in der unteren Liga und in der U-Liga, sage ich mal, dass du das dann selber denkst, wenn du irgendwie dir ein Spiel anguckst, dass du denkst, so ja, der Spieler, der, ich weiß von dem, der will eigentlich in die DEL, so wie ich ihn heute aber sehe, ist er noch nicht, aber er hat das Zeug, dahin zu kommen, wenn er so weitermacht. Gibt es diesen Moment oft?
Ja klar, überlegt man sich da oder und man spricht es auch in Trainerkreisen an, dass auch in der U17 bestimmt schon ein paar Spieler irgendwo gute Voraussetzungen haben, dann auch später vielleicht in der DEL zu landen. Das ist ganz klar. Also da sprechen wir es oft mal an, welche Qualitäten junge Spieler mitbringen und was auch ganz, ja, ganz normal ist. Ich glaube, das machen viele Trainer, ja, dass sie von unten rauf eben Spieler bewerten und einschätzen, wo sie dann irgendwann mal landen könnten.
Ja. Letzte Abschlussfrage, zu welchem Standort, wenn wir bei der DEL sind, ist denn so deine Verbindung noch am dicksten, sage ich mal? Wo ist das Band am dicksten? Gibt es da noch irgendwie, gibt es da besondere Verbindungen nach Düsseldorf oder zu anderen Standorten? Mit wem tauschst du dich so regelmäßig aus?
Ja, also zu mehreren DEL-Vereinen. Also klar war ich die letzten 5 Jahre in Düsseldorf. Da ist das Band noch sehr, sehr dick und ich habe engen Kontakt mit den Verantwortlichen vor Ort, mit Nicky Mond, Daniel Kreuzer, Harry Kreis, Thomas Dolak oder auch dann in Köln. Ich war letztes Jahr in Köln, wir haben da Jubiläum der Meistermannschaft gefeiert, da bin ich auch noch und dann auch schaue ich mir Spiele an in München oder ja, je nachdem Ingolstadt, Straubing.
Ist ja schon die halbe Liga. Heimat.
Genau, ja. Ich bin in Landshut zu Hause und von daher schaue ich, was um Landshut passiert und da passiert sehr, sehr viel und in Landshut, wie gesagt, schaue ich mir dann auch DL2-Spiele an. Und es ist sehr interessant.
Okay. Ja, Tobias, super. Ich danke dir für die Zeit am Abend vor dem richtigen Start des Deutschlandcups. Ich wünsche dir mit deinem Team da morgen viel Erfolg, dass die Jungs das umsetzen, was du dir da mit deinem Trainerteam überlegt hast. Und ich denke, ich spreche dann für alle Eishockey-Fans in Deutschland, dass sich alle unglaublich freuen, dass morgen der Puck mal wieder so richtig übers Eis fliegt, auch live im Fernsehen, das hat ja unfassbar gefehlt. Also freue ich mich selber auch drauf.
Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch und wir werden die Zeit genießen.
Super, mach das.
Hier in Krefeld. Danke.
Perfekt. Ich danke dir. Schönen Abend.
Ebenfalls. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war also die Folge kurz vorm Start des Deutschlandcups mit Tobias Abstreiter. Ich freue mich einfach auf heute Abend sowie auf die kommenden Tage. Erst der Deutschlandcup. Nächste Woche dann der Start des Magenta Sport Cup. Wie gesagt, endlich fliegt der Puck wieder über das Eis. Wir hören uns in der nächsten Woche, wenn ihr möchtet. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Eishockey gucken. Herrlich. Also, macht's gut. Euer Konstantin.